Herr Becker, für wie viel Euro gehen denn deutsche Rüstungsgüter jedes Jahr über die Grenze und wie ist da die Tendenz?
Genau kann man das nicht quantifizieren, weil es große Schwankungen nach oben und unten gibt und davon darf man sich auch in der Statistik nicht irritieren lassen. Es dürfte sich um 3 bis 6 Milliarden Euro im Jahr handeln.
Der Wirtschaftsminister Gabriel hat ja nun angekündigt, Rüstungsexporte restriktiver behandeln zu wollen, was ihm auch prompt Kritik von Rüstungsunternehmen eingebracht hat. Was halten Sie von Gabriels Ankündigung?
Überhaupt nichts. Das ist reine Augenwischerei. Während Gabriel seinen großen medialen Zauber veranstaltet, hat beispielsweise Israel das dritte U-Boot bekommen. Ein U-Boot übrigens, das man mit Atomwaffen bestücken kann. Ich möchte wissen, wozu Israel ein atombewaffnetes Unterseeboot braucht. Die Rüstungsverhandlungen mit Algerien sind vorangeschritten und so weiter und so fort. Gar nichts halte ich davon.
Wie sieht es mit der Struktur der Rüstungsexportgüter aus? Was wird da vornehmlich geliefert?
Auch das ist sehr differenziert zu sehen. Wir haben auf der einen Seite eine hochqualifizierte Kleinwaffenproduktion und da ist Deutschland wirklich bekannt. Ich denke an Heckler und Koch, was vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern was sagt. Heckler und Koch produziert millionenfach das sogenannte G3 und sein Nachfolgemodell, was natürlich zu Hunderttausenden und Millionen von Toten führt. Das ist die eine Sache, also Kleinwaffen. Und auf der anderen Seite hat sich die Bundesrepublik zu einem Produzenten und Exporteur von Großwaffen entwickelt. Ich sprach gerade schon vom Unterseeboot. Wir bauen große Fregatten, also große Kriegsschiffe, die dann auch dazu führen, um noch einmal auf die erste Frage zurückzukommen, dass die Exportquantität in Euro ausgerechnet von Jahr zu Jahr enorm schwanken kann.
Was sind denn die vornehmlichen Empfängerländer deutscher Rüstungsgüter?
Das ist eine super Frage. Auch das schwankt natürlich von Jahr zu Jahr, aber ich nenne jetzt mal die große Gruppe der Empfängerländer. Da haben wir auf der einen Seite die USA, wir haben seit langen Jahren auf Platz 2 Griechenland, also das Land, das ökonomisch in die Pleite gegangen ist. Dann haben wir Israel dabei, dann haben wir die Republik Südafrika dabei, wir haben einen ganzen Haufen EU-Länder und auch Indien, das Land, auf dessen Straßen jeden Tag Tausende von Menschen verhungern.
Stark in der Kritik ist gekommen die Waffenlieferungen, insbesondere an Katar und Saudi-Arabien. Es ist ja jetzt eine große Diskussion am Start über die Waffenlieferungen in den Nordirak. Nach sehr glaubwürdigen Quellen haben sowohl Katar als auch Saudi-Arabien wie auch die Türkei entweder direkt oder indirekt jenen islamischen Staat unterstützt, der sein Unwesen trat in den Irak und in Syrien und womit die Waffenlieferungen in den Nordirak begründet werden. Welche Rolle spielen Ihrer Ansicht nach die Türkei, Katar und Saudi-Arabien in der internationalen Arena?
Genau die Rolle, die Sie gerade benannt haben. Sie unterstützen auf der einen Seite den islamischen Staat und geben auf der anderen Seite vor, dass sie ihn jetzt bekämpfen wollen. Ob man so eine Gruppe überhaupt mit Waffen bekämpfen kann, das ist ein anderes Thema, das wir heute aber nicht beantworten können und nicht behandeln werden. Aber ich möchte Saudi-Arabien nochmal herausnehmen, um die Janusköpfigkeit des Agierens der heutigen Bundesregierung aufzuzeigen. In der Tat hat Minister Gabriel die Verhandlungen um den Leo-Export mit Saudi-Arabien gestoppt, aber Saudi-Arabien hat sich schon lange über eine spanische Tochterfirma von Wegmann in Kassel und des ganzen Konglomerats, das den Leoparden baut, die Lizenz beschafft und bekommt jetzt 80 oder 200 Leoparde auf Umwegen. Formal muss zwar die Bundesrepublik da auch zustimmen, aber das wird am Ende niemand mehr kontrollieren. Also wir gießen Öl, wir, die Bundesrepublik Deutschland, gießen Öl in ein sehr, sehr heißes Feuer.
Können Sie noch einmal näher beleuchten, welche Waffen aus Deutschland an Türkei, Katar und Saudi-Arabien in den letzten Jahren gegangen sind?
Also die große Katastrophe ist, dass wir an Katar zum Beispiel Panzer geliefert haben, dass wir an die Türkei Panzer geliefert haben und immer noch Panzer liefern. Also ich möchte ein besonders absurdes Politikbeispiel hier benennen. Mitte der 90er Jahre haben die Regierungschefs der Europäischen Union an einem bestimmten Wochenende einmal entschieden, dass die Türkei von einem Land, das angeblich in der nächsten Aufnahmewelle in die Europäische Union sein sollte, dass die Türkei auf die lange Bank geschoben wurde. Das wurde mit drei Argumenten begründet. Erstens, die Türkei gehöre nicht zum europäischen Kulturkreis. Frage ich mich, das wusste man auch schon vor Mitte der 90er Jahre. Zweitens, die Türkei wäre ökonomisch nicht besonders entwickelt. Das stimmt, auch das wusste man schon vor diesem Wochenende. Und jetzt kommt das dritte Argument. Die Türkei würde sich in Kurdistan menschenrechtswidrig verhalten. Auch das stimmt. Aber mit welchen Panzern, und darauf will ich hinaus, mit welchen Panzern hat die türkische autoritäre Regierung die kurdischen Dörfer und Städte platt gemacht mit deutschen Panzern? Dummerweise hat sie sie mit Leoparden und mit Panzern der Nationalen Volksarmee niedergeplättet, die sie also für damals noch die symbolische Mark an die Türkei gegeben hat. Nach Katar ist auch eine besonders widerliche Geschichte. Die Leos, die nach Katar gegangen sind und noch immer gehen, haben vorne Schutzschilde vor den Panzern. Und Schutzschilde nicht etwa, um Wüstensand zu bewegen, sondern weil diese Waffen eingesetzt werden sollen, offensichtlich im Kampf gegen Demonstrantinnen und gegen Demonstranten.
Wie bewerten Sie die deutschen Waffenlieferungen an die kurdischen Peschmerga im Nordirak?
Diese Waffenlieferungen sind politischer Irrsinn, militärisch absolut Quatsch. In meinem ersten Leben, das muss ich jetzt hier mal bekennen, war ich mal Offizier, sogar Stabsoffizier einer Armee. Eine terroristische Gruppe kann man nicht mit Waffen bekämpfen, sondern eine terroristische Gruppe kann man in allererster Linie politisch nur bekämpfen. Wenn überhaupt jemand mit Waffengewalt gegen diese Gruppierungen vorgehen darf, dann ist es die UNO. Die UNO hat das Gewaltmonopol auf der Erde, aber die Bundesrepublik hat da nichts verloren. Und ich möchte noch ein Argument anfügen. In welcher historischen Situation war denn die Bundesrepublik Deutschland in einer besseren diplomatischen Situation? Die Bundesrepublik hat sich nicht offen am Irakkrieg beteiligt. 2003 bis 2013. Und wir haben im Irak im Augenblick ein politisches Standing, das man nicht vergleichen kann mit dem der USA, Großbritanniens, Frankreichs und dieser Koalition der Willigen. Also was Westerwelle damals, denn alle Welt, nein, es war damals nicht Westerwelle, es war die Koalition mit Fischer und Schröder. Damals hat man sich lustig gemacht über diese Politik und man hat gesagt, große Schwierigkeiten im transatlantischen Bündnis werden auftauchen. Aber das führt dazu, dass dieses Deutschland heute im Jahr 2014 in einer diplomatisch fortschrittlichen Position wäre und Verhandlungen einleiten und moderieren könnte, aber doch nicht Waffen liefern. Die haben nicht zu wenig Waffen in dieser Region, die haben zu viel Waffen in dieser Region.
Interessant ist ja auch, dass diese Waffenlieferungen nicht an die irakische Regierung gehen, nicht an Bagdad, sondern an eine Miliz, einer Partei hier, der kurdischen Basani-Partei im Nordirak. Warum wird das gemacht aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass in der politischen Klasse in Berlin niemand durchblickt, was da unten wirklich los ist Und ich glaube, auch im politischen Diskurs in dieser Bundesrepublik gibt es nur ganz wenige Leute, die durchblicken. Wir hatten vom Zentrum für Konfliktforschung aus vor ein paar Monaten ein Teach-in mit Walter Sommerfeld, dem Altorientalisten, und mit Achim Rohde, einem der wenigen wirklich profunden Kenner dieser Situation. Und die beiden Männer haben uns übereinstimmend gesagt, die Fraktionen wirklich auseinander zu dividieren und die modernen und aktuellen Entwicklungen dieser Fraktionen analysieren zu können, das kann man nur, wenn man vor Ort ist. Umso wichtiger oder umso fester möchte ich meine Aussage zementieren, dass eine Waffenlieferung in eine solche unübersichtliche politische Situation absolut kontraproduktiv ist.
Begründet werden diese Waffenlieferungen ja mit dem beinahe Genozid an den Jesiden, die durch den IS begangen worden sind im August dieses Jahres. Nun ist es aber ironischerweise, möchte man fast sagen, so, dass die Peschmerga-Einheiten sich da zurückgezogen haben, dass sie nach Zeugenaussagen Jesiden sogar Waffen abgenommen haben sollen, dass Waffen zurückgelassen worden sind, die jetzt im Besitz des IS sind, und dass es Einheiten der syrisch-kurdischen YPG zusammen mit der hier als terroristisch geltenden PKK waren, die einen Fluchtkorridor für die Jesiden organisiert haben. Die YPG organisiert im kurdischen Teil Syriens ein Gebiet namens Rojava, wo sie eine Selbstverwaltung durchsetzen, wo ethnische wie auch religiöse Gruppen gleichberechtigt an der Regierung beteiligt sind. Und dieses Gebiet, diese Rojava, steht jetzt nunmehr seit 2 Jahren in einer harten militärischen Auseinandersetzung mit Islamisten, darunter vor allen Dingen mit dem IS. Diese Milizen werden nunmehr nicht ausgerüstet mit Waffen, sie werden nicht unterstützt. Warum?
Das bringt mich zurück zu Ihrer vorherigen Frage, die ich nicht umfassend behandelt habe und beantwortet habe. Diese ganzen Einzelheiten, die Sie gerade aufgezählt haben, die kann ich gar nicht kontrollieren, weil ich kein Kenner der Region bin. Aber was ich glaube zu wissen und was ich glaube identifizieren zu können als das Movens, als das bewegende Moment der Politik des Westens, der USA, Frankreichs, Großbritanniens und der Bundesrepublik Deutschland, ist das Prinzip des Divide et Impera. Man versucht, die Völker gegeneinander aufzubringen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, um dann mit imperialen Akten in diese Länder involvieren zu können, intervenieren zu können und es viel leichter zu haben, weil die Völker sich vorher schon geschwächt haben. Aber in diesem Falle kommt auch ein weiteres Moment dazu. Hier gibt es offensichtlich eine Bewegung, die sich selber auf die Socken macht, die selber Strukturen, politische Strukturen, ökonomische Strukturen aufgebaut hat. Und das ist natürlich des Teufels. Und das will der Westen wieder mit diesem Obergesetz des Teile und Herrsche, des Divide et Impera im Ansatz ersticken. Und deswegen diese Politik, die aus Washington, aber nicht nur aus Washington, sondern auch aus Berlin gemacht wird.
Herr Becker, was sollte Ihrer Meinung nach die deutsche Linke angesichts des Vormarsches des Islamischen Staates fordern?
Die deutsche Linke sollte, und da muss ich jetzt mal die Partei Die Linke auch erwähnen, ich bin kein Parteimitglied, unbedingt darauf beharren, dass diese Bundesrepublik auf jeglichen Waffenexport verzichtet. Waffenexport muss verboten werden. Wir brauchen in dieser Republik keinen Waffenexport. Der Waffenexport, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist ökonomisch absolut unbedeutend für die Bundesrepublik Deutschland. Was die Linke fordern muss, ist Verhandlungen, Verhandlungen, Verhandlungen. Wir bilden an mittlerweile 7 Zentren für Konfliktforschung Mediatorinnen und Mediatoren aus und die Politik sollte zugreifen auf diese Leute. Zweitens, wir müssen Angebote machen, wie Leute aus diesen Gruppierungen herauskommen können, aus diesen islamistischen Bewegungen herauskommen können. Wir müssen uns überhaupt erstmal ein Bild darüber machen, wie sind denn diese Bewegungen stark geworden? Nach meinem vielleicht naiven Politikverständnis und Geschichtsverständnis haben wir, der Westen, angefangen, diese Gruppierungen auszurüsten, ab Ende der 70er Jahre, als sie nämlich gegen die Rote Armee in Afghanistan kämpfen soll. Also, wir haben alle noch die Bilder vor Augen, wo Osama bin Laden mit Brzezinski zusammensteht und vom CIA ein paar hundert Millionen Dollar bekommt. Der Westen sollte und die Linke sollte darauf beharren, und das ist mein letzter Punkt, wenn man überhaupt in einer solchen Situation mit Gewalt vorgehen kann, wenn es überhaupt Möglichkeiten gibt, Konfliktparteien zu trennen, dass das nur durch die UNO geschehen kann. Die UNO muss das Gewaltmonopol behalten. Vielleicht eine allerletzte Forderung, die Linke weiterentwickeln sollte, wenn die Bundesrepublik überhaupt politisches Subjekt sein soll und sein will in dieser Region, dann soll sie dafür sorgen, dass Flüchtlinge versorgt werden, dass Flüchtlinge aufgenommen werden in unserem Land. Wir sind gemessen an unserem Reichtum und gemessen an der Zahl der Bevölkerung immer noch in einer sehr, sehr schwachen Position, verglichen beispielsweise mit den skandinavischen Ländern oder mit den Ländern in der Region, denn die nehmen im Augenblick das Gros der Flüchtlinge auf.
Herr Becker, ich möchte da doch nochmal nachfragen, auch wenn ich vielleicht hier ein wenig den Advocatus Diaboli spiele. Sie halten Verhandlungen mit dem Islamischen Staat tatsächlich für möglich?
Man muss Angebote machen. Es gibt nicht den Islamischen Staat.
Welche Angebote?
Angebote, dass Leute aussteigen können zum Beispiel. Angebote an Gruppierungen, die nicht der harten Linie unterstehen. Aber ich habe eben gesagt, ich bin kein Spezialist für diese Gruppierung. Da müsste man in der Tat mit Achim Rohde sprechen, vom CNMS, vom Zentrum für Nah- und Mittelost-Studien. Aber jetzt in eine solche Situation, die unübersichtlich ist, für unsere sogenannten politischen Analytikerinnen und Analytiker Waffen hineinzugeben, das ist das Dümmste, was man tun kann. Und noch einmal mein Hinweis auf das Gewaltmonopol, wenn überhaupt Gewalt, um Menschen zu schützen, um Kampfparteien und Konfliktparteien zu trennen, dann durch die UNO.
Herr Becker, zum Schluss unseres Interviews möchte ich jemanden zitieren, der eine vielleicht etwas ähnliche Laufbahn eingeschlagen hat wie Sie, nämlich den Präsidenten Eisenhower, der ja vorher auch ein hohes Militär gewesen ist, führend im Zweiten Weltkrieg der US-Streitkräfte gegen Nazi-Deutschland. Und den möchte ich jetzt mal zitieren. Er sagte während seiner Präsidentschaft, Zitat: Jede Kanone, die gebaut wird, jedes Kriegsschiff, das vom Stapel gelassen wird, jede abgefeuerte Rakete bedeutet letztlich einen Diebstahl an denen, die hungern und nichts zu essen bekommen, an denen, die frieren und keine Kleidung haben. Eine Welt unter Waffen verpulvert nicht nur Geld allein, sie verpulvert auch den Schweiß ihrer Arbeiter, den Geist ihrer Wissenschaftler und die Hoffnung ihrer Kinder. Zitat Ende. In seiner Abschiedsrede als Präsident vom 17. Januar 1961 warnte dieser Präsident eindringlich vor dem militärisch-industriellen Komplex, worunter verstanden wird die Assoziation von Militär, Rüstungsunternehmen und Politik. Dieser militärisch-industrielle Komplex ist ja in den USA seither nicht unbedeutender geworden, um das Mindeste zu sagen. Bezogen auf Deutschland, würden Sie auch hier von einem militärisch-industriellen Komplex reden?
Ja, gar keine Frage. Denn wir müssen uns doch überlegen, wie eine solche Industrie, und jetzt kann ich die Zahlen doch mal loswerden, die nur in ihrem Kern 80 bis maximal 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter umfasst, und wenn wir alle Zulieferer dazu nehmen, maximal mit sehr, sehr weitem Herzen 240.000 Arbeitsplätze, warum diese Industrie eine solche Macht hat und diesen Ökonomiekomplex, der nur weniger als 1% des Bruttoinlandsprodukts schafft, am Leben erhält. Das kann man nur erklären durch die Verflechtungen von Ökonomie und von Politik. Und ich will noch ein letztes Argument, um den Ausweg aus dieser Situation plausibel zu machen, dazufügen. Diese 80 bis sagen wir 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Kern der Rüstungsindustrie sind, sind allesamt hochqualifizierte Leute. Das heißt, die könnten wir binnen weniger Monate umschulen, weiterbilden, dass sie gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeiten ausführen. Und diese gesellschaftlich sinnvollen Tätigkeiten könnten zum Beispiel beginnen damit, dass sie die Minen räumen, die sie in den letzten Jahrzehnten produziert haben und die dann von den Militärs gelegt worden sind, dass sie zweitens sich mit modernen Prothesen beschäftigen. Das Gros der Menschen in den von den Kriegen zerstörten Ländern läuft nämlich ohne moderne Prothesen herum. Und ich könnte noch 10 weitere Betätigungsfelder bringen. Aber der Beweis, ich komme zurück zu Ihrer Frage, für die Aufrechterhaltung dieses kleinen ökonomischen, relativ unbedeutenden, mit 1% des BIP-Komplexes, deutet darauf hin, dass die Politik und die Ökonomie beide hier am selben Strang ziehen, nämlich am Strang des imperialen Interesses dieses Landes. Dieses Geschäft wollen Sie keinem anderen Land überlassen.
Herr Becker, ich fragte Sie eben nach Lösungen in einem bestimmten militärischen Konflikt. Steckt hier in diesem Zitat, das ich eben gebracht habe von Präsident Eisenhower, ja vielleicht schon die Antwort auf diese Frage drin, dass würde man all dieses Geld zur Lösung der sozialen Probleme ausgeben, die kriegerischen Konflikte stark gemindert würden?
Die Antwort ist eindeutig ja. Man muss das wirklich noch einmal hervorheben. Eisenhower hat den Begriff des militärisch-industriellen Komplexes geprägt und nicht die marxistische Linke. Er hätte auch von Jörg Hufschmid sein können, aber dann ein paar Jahre später. In der Tat, wir haben ein sehr wichtiges Institut in der Konfliktforschung. Das ist der Arbeitskreis Kriegsursachenforschung, AKUF, an der Universität in Hamburg. Und dieser AKUF untersucht regelmäßig alle Konflikte, die wir auf der Erde haben. Er tut es mit den Konflikten nach 1945 und er fragt nach den Ursachen dieser Konflikte. Und das Ergebnis ist eindeutig. Die Ursachen für die Konflikte liegen nicht in religiösen unterschiedlichen Auffassungen, liegen auch nicht in unterschiedlichen Ethnien. Diese beiden Phänomene werden in den Konflikten immer nach vorne geschoben und werden materialisiert, sondern die Antwort ist eindeutig, die Ursachen für Konflikte liegen in der unterschiedlichen Verfügung über den Reichtum dieser Erde. Und wenn wir dafür eine andere Basis sorgen und wenn wir das tun mit Hilfe der permanent vergeudeten Mittel für die Rüstungsproduktion und für die Kriege, dann in der Tat könnte man einen Erdball schaffen, auf dem die Potenzen ausgenutzt werden. Denn heute schon sind wir ökonomisch in der Lage, jedem Menschen ein Dach über den Kopf, jedem Menschen sauberes Trinkwasser, jedem Menschen eine Bildung und eine Ausbildung zu garantieren. Aber die Interessen, die dahinter stehen, Rüstung zu produzieren und Rüstung dann auch natürlich auszuprobieren in Kriegen, die scheinen mir doch sehr, sehr stark zu sein.
Herr Becker, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken für das Gespräch.